Einen ganz herzlichen guten Morgen. Wir haben einen guten Gott. Heute Morgen gehen wir weiter im Brief an die Thessaloniker. Und das Thema ist, lebe nicht alleine. So, dieses Thema ist eigentlich gleichzeitig eine Aufforderung. Lebe nicht alleine. Da geht es um Gemeinschaft. Bei diesem Thema geht es um Beziehungen. Und wir wissen, dass der Mensch als Beziehungswesen angelegt wurde von Gott. Es geht aber nicht nur um Beziehungen, sondern um ein Miteinander, um gemeinsame Kraftentfaltung und letztlich um Zemmehebe. Das ist alemannisch und heißt zusammenhalten. Okay, ich lasse dieses Bild den ganzen Gottesdienst einfach hinter mir stehen. Und das wird ein bisschen zum Ausdruck gebracht, um was es eigentlich geht. Lebe nicht alleine. Ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht, und zwar ein Vater und sein Sohn, 6 Jahre alt. Sie haben sich unterhalten. Und dieses Gespräch sah folgendermaßen aus. Papa, wie viel Geld verdienst du eigentlich in der Stunde? So eine typische Kinderfrage, oder? Papa, wie viel Geld verdienst du eigentlich in der Stunde? Das geht dich doch eigentlich gar nichts an. Warum fragst du eigentlich? Ich möchte es einfach nur wissen, Papa. Na gut, wenn du es unbedingt wissen willst, ich verdiene 50 Euro in der Stunde. Der Sohn erschrickt, es rutscht ein Oha raus. Und er neigt dabei seinen Kopf. Papa, kannst du mir vielleicht 25 Euro leihen? Der Vater total verärgert. So, deshalb fragst du. Du willst dir sicher mit diesem Geld wieder irgend so ein blödes, dummes Spielzeug kaufen. So nicht, mein Sohn. Ab ins Bett, du solltest darüber nachdenken, wie egoistisch du bist. Ich arbeite jeden Tag sehr hart und muss mir abends solche Fragen anhören. Der kleine Junge geht still und leise in sein Zimmer und schließt die Tür. Der Vater setzt sich hin, wird jedoch umso wütender, je länger er über die Frage seines Sohnes nachdenkt. Wie durchtrieben doch mein Sohn ist, stellt mir solche Fragen, nur um an mein Geld zu kommen. Über eine Stunde vergeht, bis der Vater sich beruhigt hat und anfängt nachzudenken. Vielleicht gibt es wirklich etwas, was mein Sohn dringend braucht. Er fragt mich sehr selten nach Geld. Ja, eigentlich hat er noch nie nach Geld gefragt. Vielleicht braucht er die 25 Euro tatsächlich. Vielleicht habe ich ihm Unrecht getan. Der Vater geht zum Zimmer des Jungen und öffnet die Tür. Ganz leise fragt er, schläfst du schon, Sohnemann? Nein, Papa, ich bin noch wach. Ich habe über alles nachgedacht. Vielleicht war ich ja doch zu streng zu dir. Hier sind die 25 Euro, um die du mich gebeten hast. Es tut mir leid, Sohn. Der kleine Junge lächelt. Danke, Papa. Der kleine Junge greift unter seinen Kissen und holt noch ein paar zerknitterte Euroscheine hervor. Der Vater sieht, dass der Junge unter seinem Kissen bereits Geld gebunkert hatte und wird erneut wütend. Langsam und ruhig beginnt der kleine Junge das Geld zu zählen und schaut danach seinen Vater an. Der Vater zornig, warum um alles in der Welt fragst du mich nach Geld, wenn du doch schon genügend Geld hast? Weil ich noch nicht genug hatte, aber jetzt reicht es. Papa, jetzt habe ich 50 Euro. Darf ich für diese 50 Euro eine Stunde Zeit von dir kaufen? Bitte, Papa, komm doch morgen etwas früher nach Hause. Ich lade dich zum Essen ein. Der Vater sinkt auf den Boden. Er ist erschüttert. Er ist gerührt. Er ist überwältigt. Das Thema heute Morgen: Lebe nicht alleine. Zemmehebe. Diese Geschichte, die ich natürlich auch irgendwo gesehen habe, hat mich zutiefst beeindruckt. Wie dieser kleine Junge seinen Papa fragt: Kann ich eine Stunde Zeit von dir kaufen? Ich möchte aus dem 1. Thessalonicher 2, Vers 17 und 18 lesen. 1. Thessalonicher 2, Vers 17 und 18. Doch nun zurück zu uns, liebe Brüder und Schwestern. Nach unserem Abschied von euch kamen wir uns wie verwaist vor. Was hier Paulus sagt, das geht schon irgendwie ans Herz, oder? Nach unserem Abschied von euch kamen wir uns verwaist vor. Wenn du deine Gemeinde hier vor Ort in Bad Säckingen eine Woche nicht siehst, kommst du dir da verwaist vor oder denkst du, zum Glück habe ich die eine Woche nicht gesehen? Lebe miteinander. Es geht weiter. Auch wenn wir nur für kurze Zeit voneinander getrennt waren, so waren wir in Gedanken doch immer bei euch. Weil wir euch aber unbedingt wiedersehen wollten, haben wir alles Mögliche unternommen, um zu euch zu reisen. Wow, was für eine Sehnsucht nach dem anderen. Lebe nicht alleine. Vers 18. Wir waren fest dazu entschlossen und ich, Paulus, versuchte es sogar mehrmals, aber bisher hat der Satan all diese Pläne durchkreuzt. Doch wir werden nicht aufgeben, denn seid nicht ihr unsere Hoffnung und Freude, der Siegespreis, auf den wir stolz sein können, wenn Jesus unser Herr kommt. Ja, ihr seid unser Stolz und unsere Freude. In diesen Versen, die Paulus an die Thessaloniker schreibt, kommt diese Sehnsucht rüber: Ich möchte dich unbedingt wieder treffen. Ich möchte dich unbedingt wieder sehen. Ich möchte unbedingt mit dir Gemeinschaft haben. Ich möchte unbedingt mit dir in einer Beziehung leben. Ich möchte unbedingt mit dir zusammen die Welt retten oder die Welt auf den Kopf stellen oder wie du das auch sonst noch betiteln möchtest. Wir Menschen sind von Gott als Beziehungswesen angelegt worden. Amen. Und jetzt leben wir ja in einer sehr speziellen Zeit. Man nennt sie Corona-Zeit, Pandemie-Zeit, Angstzeit und weiß ich was alles. Aber eine Eigenart dieser Corona-Zeit ist, dass Beziehungen weitgehend blockiert werden, schwieriger gemacht werden. Da geht es jetzt nicht um die Frage, ob das recht ist oder nicht recht ist. Das ist einfach eine Nebenerscheinung dieser Pandemie. Und ich kann mich erinnern, als letztes Jahr dieser erste starke Lockdown ausgerufen wurde in verschiedenen Ländern, auch in Österreich. Und da nach Wien habe ich sehr starken Kontakt zu jungen Leuten, zu Studenten und so weiter. Und diese jungen Leute sagten mir, bevor dieser totale Lockdown kam, dass wir gar nicht mehr die Wohnungen verlassen durften, nur noch zu den Nötigsten. Da sind wir schlicht und einfach einen Tag vorher aufs Land geflohen. Weil unsere Eltern leben draußen und am Waldrand und so weiter, damit wir noch frische Luft bekommen. Aber Beziehungen werden eingeschränkt. Es ist die Beziehung, das Zusammensein, das Miteinandersein, das Spazierengehen, die Gesprächsrunden, das gemeinsame Essen, nicht nur am eigenen Tisch, sondern auch im Restaurant. All diese Dinge sind im Moment nicht möglich und sind im Moment schwierig. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir uns zwar mit Masken, aber dass wir uns so groß in diesem Raum treffen können. Freut ihr euch nicht auch? Und ich glaube, ihr seid hier wegen der Wärme, die wir trotzdem ausstrahlen können, auch wenn wir keine Nähe pflegen können. Ihr seid hier, weil es schön ist, miteinander sich zu treffen, weil wir es brauchen für unser Leben. Und Gott hat uns so angelegt, dass wir es brauchen für unserem Leben. In gewisser Weise ist Gemeinschaft der Menschen untereinander eines der zentralen Themen der Bibel. Und zwar vom 1. Mose bis Offenbarung zieht sich dieser rote Faden durch. Wir sind angelegt auf Gemeinschaft, auf Beziehung, auf Miteinander. Deswegen diese starke Überschrift, lebe nicht alleine. Ich habe drei Gedanken mitgebracht, mit denen ich dieses Thema mit euch zusammen anschauen möchte. Erstens die Schöpfung, zweitens Jesus und drittens die erste Gemeinde. Ich möchte mit der Schöpfung beginnen. Wir kennen alle die Erzählungen auf den ersten Seiten der Bibel mit dem Schöpfungsbericht oder den Schöpfungstagen. Eine Besonderheit dieses Berichts ist ja, dass Gott am Ende eines jeden Tages auf sein Werk schaute und Folgendes sagte. Er sagte jeden Tag, jedes Mal, das ist gut geworden. Okay, das ist gut geworden und Gott sah, dass es gut war. Aber dann nur ein Kapitel weiter, da finden wir eine Stelle, wo Gott merkt, dass er offensichtlich etwas vergessen hat. Du sagst, Gott, der hat doch nichts vergessen. Aber hör einfach mal weiter zu, wo er offensichtlich etwas vergessen hat, denn da steht plötzlich, es ist nicht gut. Das sagte Gott. Es ist nicht gut. Ich denke, ihr wisst, welche Stelle damit gemeint ist. Und zwar in 1. Mose 2, Vers 18 lesen wir, und Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es ist nicht gut. Was bedeutet dieser Satz? Um die Erschaffung des Menschen komplett zu machen, musste offensichtlich noch etwas geschehen, das Gott bisher nicht gemacht hatte. Und jetzt lesen wir mal diese ganzen Verse, 1. Mose 2, 18 bis 23. Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemand zur Seite stellen, der zu ihm passt. Er brachte alle Landtiere und Vögel, die er aus dem Erdboden geformt hatte, zu dem Menschen. Der Mensch betrachtete die Tiere und benannte sie. Für sie selbst aber fand er niemand, der zu ihm passte und ihm eine Hilfe sein könnte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf über ihn kommen, entnahm ihm eine Rippe und verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. Das ist auch eine tolle Geschichte, oder? Deswegen haben manche ihre Frau Rippe genannt. Möchte ich jetzt heute Morgen nicht tun, aber ich lese es einfach mal weiter, okay? Und verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. Aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu dem Mann. Da rief dieser, endlich gibt es jemand wie mich. Endlich gibt es jemand wie mich. So wurde aus einem Teil von mir genommen, wir gehören zusammen. Was für eine schöne Geschichte, oder? Schau, dieser Text überrascht in mehrfacher Hinsicht. Auch im ersten Schöpfungsbericht, Kapitel 1, ich nenne das mal den ersten Schöpfungsbericht, Kapitel 2, den zweiten Schöpfungsbericht, aber Kapitel 1 wird von der Erschaffung des Menschen als Mann und Frau berichtet. Aber da liegt der Schwerpunkt auf der Fortpflanzung. Denn der Auftrag, den die beiden Partner in diesem Kapitel 1 bekommen, ist, seid fruchtbar, mehrt euch und füllt die Erde. Davon ist aber im zweiten Bericht über die Schöpfung überhaupt keine Rede. Es geht hier bei der Erschaffung der Frau zunächst um etwas ganz anderes wie Fortpflanzung. Nämlich um die Überwindung des Alleinseins. und die Schaffung des Menschen als Beziehungswesen. Und das wird aus meiner Sicht auf eine fantastische, faszinierende, anschauliche Weise in dieser Geschichte erklärt. Es beginnt mit einem Defizit, mit einer nicht vollständigen Schöpfung. Damit beginnt es. Alleinsein ist für den Menschen nicht gut. Hörst du das? Nicht gut. Zum wirklichen Menschsein gehört das Gegenüber. Gott sagte, ich will ihm jemand zur Seite stellen, der zu ihm passt. Und das finde ich so klasse. Und schnell wird klar, das sind nicht irgendwelche andere Lebenswesen. Es sind nicht diese kuscheligen Katzen. Es sind nicht die treuen Hunde. Es ist ein Mensch, der einem anderen Menschen zur Seite gestellt wird. Der Mensch braucht den anderen Menschen. Dies ist auch durch nichts und durch niemanden zu ersetzen. Aktuell könnte man sagen, auch nicht durch Film, auch nicht durch Fernsehen, auch nicht durch Fantasie, auch nicht durch Bücher. Vielleicht ein bisschen begrenzt durchs Telefon, vielleicht ein bisschen begrenzt durchs Zoom-Meetings, aber all das hat nichts mit echter Beziehung zu tun. Stimmt das? Und diese Beziehung, dieses Miteinander, dieses Füreinander ist so entscheidend wichtig. Deswegen diese starke Überschrift, lebe nicht alleine. Und die Art und Weise, wie dieser Mitmensch entsteht, diese Eva entsteht, also man muss sich das mal wirklich vor Augen halten, das ist so richtig krass, aber genau darin für uns so klar und anschaulich. In einer Art Operation wird aus dem Körper des Adam etwas entnommen. Die Bibel sagt, eine Rippe, das lesen wir im Text. Diese Entnahme ist dank göttlicher Anästhesie zwar schmerzfrei, aber nachdem Adam wieder wach ist, stellt er etwas ganz Wichtiges fest. Mir fehlt etwas. Ein Defizit, das bisher nur Gott gemerkt hat, wird ihm jetzt selbst deutlich bewusst. So richtig, ganz vollkommen bin ich erst dann wieder, wenn ich das gefunden habe, was mir fehlt. Und dann taucht sie auf. Dann taucht sie plötzlich auf. Einmal diese Frau, Eva, kommt auf ihn zu und er ist total begeistert. Und das kann ich voll mitfühlen. Als meine Frau in mein Leben kam, ich war auch hell begeistert. Als deine Frau in dein Leben kam, lieber Mann, ich hoffe, du warst auch hell begeistert. Okay? Also, das geschah mit dem Adam. Mit offenen Armen strahlte sie Adam an und kommt auf ihn zu. Und er kann sein Glück kaum fassen. Er ruft begeistert aus. Endlich gibt es jemand wie mich. Sie wurde aus dem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Amen. Also wenigstens alle Ehepaare. Dann auch noch die Gemeinde. Halleluja, Halleluja. Schau, merkt ihr, an dieser Stelle im Schöpfungsbericht ist mit keinem Wort von Verliebtheit, von sexueller Lust oder von Ehe die Rede. Es geht einzig und allein um Beziehung, um das Gegenüber. Es geht um den Freund, es geht um die Freundin, es geht um den anderen Menschen, der mir allein durch seine Existenz und die Begegnung mit mir alles schenkt, was ich vorher schmerzlich vermisst habe. Und das spüren wir doch alle bis heute. Denn jeder Einzelne von uns ist ein Gemeinschaftswesen. Wir stammen alle von Adam und Eva ab, stimmt's? Lebe nicht alleine. Gott hat uns so gemacht, dass wir nicht allein sein wollen. Deshalb hat er uns auch nicht allein auf diese Erde gesetzt, sondern in eine Gemeinschaft von Menschen hineingestellt. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Gott will nicht, dass wir alleine bleiben oder dass wir uns zurückziehen müssen. Oder dass wir allein in einer Wohnung leben oder nur noch Gemeinschaft mit unserem Computerbildschirm haben. Er möchte, dass wir Gemeinschaft untereinander haben. Er will, dass wir diese Gemeinschaft leben, dass wir die Menschen in unserer Umgebung suchen, die zu uns passen und dass wir eine Beziehung eingehen, ein Miteinander eingehen. Deswegen bin ich so dankbar für Ehe. Ich bin aber auch so dankbar für Gemeinde. Da können wir einen Applaus geben, weil das ist das Zentrum unseres Lebens in Gemeinschaft. Ich komme zum zweiten Punkt. Das zeigt uns die Schöpfung. Ist das nicht stark? Was zeigt uns Jesus? Schau, Jesus war nicht verheiratet, obwohl er schon Ende 20 war, als er mit seiner öffentlichen Wirksamkeit begann. Und das war für damalige Zeiten sehr ungewöhnlich, dass man in diesem Alter nicht verheiratet war. Aber dann lesen wir am Anfang aller vier Evangelien von etwas, das wir so vielleicht nicht erwartet hätten. Bevor Jesus mit seiner öffentlichen Wirksamkeit beginnt, stellt er ein Team zusammen. Und hier taucht es wieder auf, Gemeinschaft. Er stellt ein Team zusammen, und zwar eine überschaubare Gruppe von 12 Männern. Dieses Team ist alles andere als homogen. Und da wird's richtig spannend. Die haben eigentlich nicht zueinander gepasst. Ich weiß nicht, ich bin noch nicht bei Punkt 3, aber die Gemeinde, die sich trifft in Bad Säckingen, passt da jeder hundertprozentig zueinander? Ich glaube nicht. Und trotzdem sind wir zusammen. Aber das war hier so krass. Er hatte einfache Fischer gerufen. Die konnten mit Netz und Angelrute und Schiff ganz viel anfangen. Aber darunter waren auch Gebildete. Darunter waren auch Schlitzohren. Darunter waren auch Zöllner. Man könnte sie fast Wegelagerer nennen. Die Voraussetzung zum Eintritt in diesen Jüngerkreis, und das war der nächste Punkt, es war nicht homogen, sondern es gab auch eine ganz hohe Schwelle, um zu diesem Team zu gehören. Schau, die Voraussetzungen zum Eintritt in diesen Jüngerkreis sind sehr hoch. Jesus verlangt viel. Zumindest zeitweise mussten sie ihre Familien und ihren Beruf verlassen und mit ihm durchs Land ziehen, mit wenig Geld auskommen und manchmal sogar im Freien übernachten. So, das war gar nicht so ohne, in dieser Truppe zu sein. Und ich möchte sagen, wenn man diese Geschichten anschaut, muss ich sagen, schon irgendwie krass. Aber es hat funktioniert. 3 Jahre lang war dieser Zwölferkreis fest zusammen. Bis zur Kreuzigung und dann darüber hinaus, bis zu Pfingsten, waren es genau diese Männer, die später in diese christliche Mission Gemeinde hineinmündeten. Genau diese, die mit Jesus unterwegs waren. Jesus war offensichtlich davon überzeugt, wenn ich meinen Auftrag, die Verkündigung des Reiches Gottes, wirklich erreichen will, schaffen möchte, brauche ich andere Menschen. Ich brauche ein Team. Ich brauche Gemeinschaft. Ich brauche Leben miteinander. Deshalb gab es etwas sehr Interessantes. Sie waren eigentlich radikal miteinander. Radikal. Tag und Nacht, über mehrere Monate und Jahre. Ich kann die Menschen nur erreichen, wenn ich Freunde habe. Das wusste Jesus. Ich kann die Menschen nur erreichen, wenn ich treue Nachfolger habe. Das wusste Jesus. Und ich kann auch die schweren Zeiten in meinem Leben nur durchstehen, wenn ich Gemeinde habe. Hallo. Manche sind ja so, wie sagt man, Schmetterlinge. Einmal in der Gemeinde, einmal in der Gemeinde, einmal in der Gemeinde und einmal in der Gemeinde. Und plötzlich spricht sich rum, da drüben gibt es Sahnetorte und alle gehen darüber. Wenigstens für die Sahnetorte und dann wieder zurück. Und auf der anderen Seite des Zauns ist die Wiese immer grüner. Aber ich sage dir eins, Gemeinschaft bedeutet Freude. Gemeinschaft bedeutet Mitleiden. Gemeinschaft bedeutet einander trösten, einander stärken, einander unter die Arme greifen. Zur Gemeinschaft gehört so viel dazu. Da geht es einfach nicht nur um Sahne. Da geht es um Leben in dieser Wirklichkeit, in der wir leben. Stimmt das? Und das wusste Jesus auch. Jesus wusste, diese 3 Jahre gehen zu Ende. Und es kommt ein Tag, da bin ich im Garten Gethsemane. Wer wird an meiner Seite sein? Aber gehen wir mal eins nach dem anderen. Deshalb gab es innerhalb des Jüngerkreises auch noch einen inneren Zirkel, Petrus, Jakobus, Johannes, die 3, denen Jesus am nächsten war. Sie hatte auf den Berg der Verklärung mitgenommen. Und auch in seiner schwersten Stunde im Garten Gethsemane waren sie an seiner Seite. Sie sollten beten und wachen. Das haben sie sicher in ihrem Herzen sich vorgenommen. Aber was passierte? Sie schliefen ein, aber sie waren wenigstens da. Und so ist es auch manchmal in Gemeinde. Wir sollten einander unterstützen und ja, wir schlafen auch manchmal ein, aber wenigstens sind wir da. Und genau so erlebte Jesus Gemeinschaft. Und ich kann mir vorstellen, dass in dieser schwersten Stunde von Jesus, als er betete, Gott, Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch an mir vorübergehen. Ich glaube, dass in dieser schwersten Stunde, wo er umgeben war von 3 schlafenden Jüngern, es aus der Schöpfung heraus zu ihm hallte. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemand zur Seite stellen, der zu ihm passt. Können wir die Tiefe von Gemeinschaft verstehen? Die Tiefe, miteinander zu leben? Das hat Jesus, obwohl er Gottes Sohn war, während seiner Wirksamkeit auf der Erde ganz klar erlebt und gelebt. Übrigens nicht nur dieser 12er-Kreis, sondern auch ein erweiterter Jüngerkreis, der dazugehörte. Auch eine ganze Reihe Frauen. Denke an die Salbung in Bethanien durch Maria, die Schwester von Lazarus. Oder an die Szene am Grab der Auferstehung mit Maria Magdalena. Kein Wunder, dass die mit Abstand wichtigste Botschaft Jesu, und jetzt hör gut zu, es wird ein bisschen tiefer, die wichtigste Botschaft Jesu in all seinen Zuhörern das Gebot der Liebe war. Schau, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ich Gottes Willen erfülle, dann so, dass ich meinen Mitmenschen mit Liebe begegne und ihnen das Gegenüber bin, das ich sein soll. Aber genau in diesem Gebot kommt noch ein weiterer Aspekt zum Ausdruck, der untrennbar zu unserer menschlichen Beziehung dazugehört. Denn das ganze Gebot lautet, Lukas 10, Vers 27, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt. Und dann kommt ein kleiner Endsatz. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Und deinen Nächsten wie dich selbst. In den ersten 2 Dritteln dieses Satzes geht es nicht um die Mitmenschen, sondern um Gott und unsere Beziehung zu ihm. Das Wichtigste, wenn es um Beziehung, um Gemeinschaft geht, ist deine Beziehung zu Gott. Die steht an erster Stelle. Und erst wenn du dich in dieser Beziehung zu Gott, bei Gott, deine Seele gesättigt hast, kannst du Gemeinschaft haben zu deinem Gegenüber, das du siehst. Gesättigt in deiner Seele von Gottes Liebe, dann kannst du Liebe schenken. Amen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist manchmal eine ganz schöne Herausforderung. Es kommt nämlich darauf an, wer ist jetzt mein Nächster gerade? Aber weißt du, das ist so entscheidend für unsere Gemeinschaft. Gott selbst bietet sich uns an als ein Gegenüber, das wir suchen und brauchen sollen. Halleluja! Halleluja! Hast du Gemeinschaft mit Gott? Freust du dich auf Gemeinschaft mit Gott? Halleluja! Der Gott der Bibel ist unser himmlischer Vater, zu dem wir eine innere Beziehung brauchen, damit wir eine innere Beziehung zu unseren Mitmenschen haben können. Und jetzt komme ich schon zum dritten und letzten Gedanken. Der erste Gedanke ist die Schöpfung. Haben wir die Beziehungsmöglichkeiten dort gesehen, die Gemeinschaft, die Gott angelegt hat? Dann das zweite ist Jesus, der in Gemeinschaft lebte. Und das dritte ist die erste Gemeinde. Und die erste Gemeinde, die war ganz schön krass, du. Also die hat's knüppeldick hinter den Ohren gehabt. Das war schon ein spezieller Verein. Du, die waren bekannt in der ganzen Gegend. Und zwar nicht negativ, positiv. Die erste Gemeinde. Nachdem die Jünger am Pfingsten vom Heiligen Geist erfüllt worden sind, tritt Petrus auf und verkündigt den dort versammelten Menschen das Evangelium. Die erste starke evangelistische Predigt. Und 3000 haben sich bekehrt. Das wäre doch mal ein Evangelisationseinsatz, oder? Gewaltig. Viele davon sind sehr berührt, als sie die Predigt von Petrus hörten. Sie kommen zum Glauben, sie lassen sich taufen. Und wie es dann weitergegangen ist, das lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 2. Und ich lese einfach mal ein paar Verse. Alle, und das muss man sich mal ganz genau anhören, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Also nicht in der Sonntagmorgen-Hinterkopfgemeinschaft. Was meine ich damit? Viele treffen sich manchmal nur in der Gemeinde, schauen den Hinterkopf des anderen an, eine Stunde, anderthalb Stunden und überlegen sich, bei welchem Friseur war er, und gehen dann wieder nach Hause. Das ist keine Gemeinschaft. Okay? Aber wir lesen hier, sie waren in enger Gemeinschaft. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Es wird immer heißer, oder? Wenn es in irgendetwas fehlte, muss man sich mal überlegen, wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, also hier steht auch noch gerne bereit, ein Grundstück oder einen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Wow! Wer will noch dabei sein? Und dann geht es weiter. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Du, da war was los, oder? Die Menschen in der ersten christlichen Gemeinde waren ein ähnlich bunter Haufen, wie es die Jünger waren. Sie waren von ganz unterschiedlicher Herkunft, von ganz unterschiedlicher Bildung, von ganz unterschiedlichen sozialen Ständen. Und bis heute ist Gemeinde für mich ein Phänomen. Da sitzt im Gottesdienst ein Professor einer Uni und neben ihm ein ehemaliger Drugdealer. Da sitzt der Bankier. Und da sitzt einer aus dem Milieu. Da sitzt der Akademiker und da sitzt der Arbeiter. Da sitzt der Landwirt und da sitzt der Architekt. Völlig unterschiedliche Herkünfte. Und sie finden sich an einem Ort und haben Gemeinschaft miteinander und lieben einander. Und sie sind nicht einfach da, um den anderen zu ertragen, sondern sie sind gerne da. Das ist Gemeinde. Da dürfen wir mal einen Applaus geben für uns selbst. Das ist Gemeinde. Aber das Erste, was sie nach ihrer Bekehrung und Taufe gemacht haben, war, sich zusammenzutun. Personen, die sonst nie und niemals zusammengefunden hätten, fanden sich in der Gemeinde zusammen. Halleluja! Die Gemeinschaft ist mit Abstand das Wichtigste, was uns über die ersten Christen der Gemeinde in Jerusalem berichtet wird. Das war der Gemeinschaftspunkt. Und diese Gemeinschaft, die war ziemlich heftig. Heute hat man den Eindruck, die haben es schon ein bisschen übertrieben. Sie teilten sogar ihr Geld und ihren Besitz. Sie trafen sich täglich und luden sich regelmäßig in ihre Häuser zum Essen ein. Da war nicht nur einmal Kleingruppe pro Woche. Da war jeden Tag Kleingruppe. Also schon krass, oder? Schon herausfordernd. Und wie ich gesagt habe, manche denken vielleicht schon ein bisschen übertrieben. Aber so zentral, so speziell, so stark. Aber so hat die Gemeinde damals eben funktioniert. Wahrscheinlich gab es damals keinen Sonntagsgottesdienst, wie wir das kennen. Es gab übrigens auch keine Bibel, wie wir sie heute haben. Es gab eigentlich nur Gemeinschaft. Das ist schon stark. Es gab nur Gemeinschaft. Und in dieser Gemeinschaft wurde ausgetauscht. Da war es nicht die Frage, welche Band spielt heute. Da war es nicht die Frage, welcher Apostel spricht jetzt. Da war es die Frage, wer ist alles gekommen? Wir haben Gemeinschaft zusammen. Wir haben Gemeinschaft zusammen. Und weißt du, was dort geschah? Zusammenhalten. Zusammenhalten. Und ich möchte mit ein paar Zeugnissen diese Botschaft abrunden. In der Gemeinschaft der Gemeinde, in der Gemeinschaft, wo Gott es vorgesehen hat, dass es einen fünffältigen Dienst gibt. In der Gemeinschaft, wo er vorgesehen hat, dass wir einander dienen, dass wir füreinander beten, dass wir einander tragen. Und wenn jemand krank unter uns ist, soll er die Ältesten rufen, gehört alles zur Gemeinschaft. Und wir uns gegenseitig helfen, heil zu werden, durchzukommen, aufzublühen, ein neues Leben zu empfangen. Das ist und soll in Gemeinde möglich sein. Amen. Schau, ich war viele, viele Jahre weltweit unterwegs. Und ich denke an all die Gemeinden, die ich weltweit getroffen habe. Und als ich sie getroffen habe, habe ich genau das erlebt, was ich in diesen drei Punkten heute Morgen euch zeigen wollte. Aus der Schöpfung, aus dem Leben von Jesus und aus dem Leben der ersten Gemeinde. Ich erinnere mich, als ich in den Slums von Pakistan war, in Lahore und in Karachi. Ich war dort untergebracht bei einer Familie, völlig arm. Wir hatten eine Mauer um unser kleines Anwesen. Wenn man nach oben schaute, hat man den Himmel gesehen, sonst nichts. Aber wir waren wenigstens einigermaßen sicher. Obwohl ich zum allerersten Mal dort einen Pastor traf, der in seinem Gürtel eine Magnum trug. Das ist eine Pistole. Und als ich ihn das erste Mal mit dieser Pistole sah und erschrocken bin, als guter westlicher Gläubiger, der an sowas nicht denkt, hat er zu mir gesagt, keine Angst, ich schieße nicht, aber die brauchen wir. Und so saßen wir dort zusammen und ich lernte ein wenig die Familie kennen und diesen kleinen Ort, an diesem kleinen Platz war Gemeinde, die sich traf, immer wieder traf, zu unregelmäßigen Zeiten, sie trafen sich. Diese Familie hatte mehrere Kinder und da war eine davon Naomi. Naomi, 18 Jahre alt, sie konnte ein wenig Englisch und so konnten wir uns unterhalten. Und Naomi sagte zu mir an einem Tag, Wilfried, du bist mein Bruder. Und dann sagte sie noch etwas. Bitte versprich mir, dass du wiederkommst. Mitten in Verfolgung, mitten in Angst gibt es Gemeinde. Und ich habe ihr versprochen, Naomi, ich komme wieder. Ich komme wieder. Ich muss sagen, bis heute, Naomi wird jetzt fast 40 Jahre alt sein, konnte ich mein Versprechen nicht einlösen. Das tut mir weh. Ein Jahr später war eine erneute Reise geplant und kurz davor wurde uns von der pakistanischen Botschaft das Visa entzogen. Wir wurden als unerwünschte Personen gecancelt. Und jetzt stand ich da. Ich kann es nicht einlösen. Aber eins weiß ich, mein Herr kann es einlösen. Er kann dorthin durch Mauern und durch Grenzen. Und ich bin mir sicher, dass Naomi von ihm getröstet wurde, ermutigt wurde, gestärkt wurde und es immer wieder wird. Ich war in der Wüste Gobi, mitten in der Wüste. Was es dort am allermeisten gab, das waren Pferde, Kamele und Adler. Aber mitten in dieser Wüste, in diesem kleinen Gierzelt, eine Gemeinde, die zusammenkam, die ihre Art von Lobpreismusik machte mit einer Pferdegeige. Da können wir uns Musik gar nicht vorstellen. Es hört sich so seltsam an, so außerirdisch, aber so voller Liebe. So voller, auch da gehöre ich dazu. Ich sage dir, Gemeinde, Leben miteinander ist so etwas Wunderschönes. Oder ich denke an die Gemeinde unter den Mangobäumen in Bujumbura in Burundi. Diese Gemeinde hatte kein Gebäude. Sie hatten große Mangobäume und dort trafen sie sich zum Gottesdienst. Es war Bürgerkrieg. Die Rebellen haben von den Bergen geschossen. Wir hatten Ausgangssperre, aber die Gemeinde versammelte sich, 1200 Menschen circa. Und sie waren in Gemeinschaft zusammen. Sie brachten ihr Essen mit, sie hörten Gottes Wort. Sie waren begierig nach der Gegenwart von Gott. Oder ich denke an die Gemeinde in Seoul, Südkorea, wo morgens um 15.000 zum Gebet zusammenkommen. Ich traute meinen Augen damals nicht, aber das ist Gemeinde. Oder ich denke an all die Gemeinden in den afrikanischen Ländern wie Malawi, Tansania, Südafrika, Namibia, Kenia, Nigeria, Ghana, Togo, Kongo, Äthiopien, Sambia, Uganda. Oder ich denke an diese spezielle Gemeinde im Südsudan. Als wir in der Stadt Jay waren, habe ich eine Gemeinde kennengelernt mit 1000 Kindern. Diese meisten dieser Kinder waren Waisen, weil auch dort der Krieg seit Jahrzehnten tobt. Und ich habe in Kinderaugen geschaut, die keine Eltern mehr hatten. Aber es war Gemeinde. Und ein paar Lehrer, die Not dieser Kinder sahen, haben sich diesen Kindern angenommen. Ja, wo kamen denn die her, diese Lehrer? Aus der Gemeinde. Sie haben diese Not gesehen und sie haben begriffen, lebe nicht alleine. Und ich sage dir, diese Kinder berühren bis heute mein Herz. Oder die Gemeinde in diesem zerrissenen Militärzelt in Lesotho, in den Bergen, in diesem schwarzen Königreich. Dieses zerrissene Militärzelt und dann kam dieser afrikanische Chor. Da gab es keine PA-Anlage, da gab es auch kein Klavier, da gab es nicht mal eine Gitarre, da gab es gar nichts, es gab nur Stimmen. Und dann fing dieser Chor an zu singen. Und eine dieser Frauen, total zerlumpt, junge Frau, steht nach vorne und beginnt ihr Solo. Und ich dachte, Maharia Kelly ist nichts. Und ich dachte, dieses Mädchen wird nie entdeckt von dem Musikbusiness. Sie ist mitten in Armut, mitten in den Bergen. Man würde meinen, so ein Talent verblüht. Nein, dieses Talent lebte für diese zerlumpte Militärzeltgemeinde. Ich sag dir, das ist gewaltig. Es ist gewaltig, für mich gewaltig, was Gemeinde bedeutet. Oder wenn ich an die Müllstadt denke in China im Untergrund, wenn ich an Nord- und Südamerika denke, an Malaysia. Dort haben wir gedient in einem moderaten muslimischen Land und trotzdem wurde ich vergiftet. Ich habe es überlebt, ich bin also noch hier. Oder wenn ich an Singapur denke oder an Indonesien. Sie konnten sich im Gebäude nicht mehr versammeln, weil es zu gefährlich war. Und so trafen sie sich am Meer unter Bäumen und lebten dort Gemeinde. Ich sage dir, lebe nicht alleine. Oder wenn ich an Indien denke, oder an den Golf von Bengalen, oder an Schweden, Norwegen, an Europa, oder an Istanbul, wo ich mit den Märtyrern eines Anschlags zusammensaß. Eine Frau, die durch einen brutalen Mord ihren Mann verloren hat, weil er eine Bibelstunde hielt. Die Tränen liefen. Es gab irgendwie keine Antwort. Es gab nur einen Arm um eine Schulter. Es gab nur ein wenig Trost. Aber genau das ist Gemeinde. Amen. Das wollte ich euch einfach noch mal ein bisschen vor Augen führen. Wir leben in einer so aufgeräumten, tollen Welt. Man nennt es Demokratie. Wir erleben Einschränkungen und doch sind wir sowas von frei. Ich kann uns nur ermutigen, lebe nicht alleine. Sei dankbar für das CZBS in Bad Säckingen. Amen. Bis hierhin Gottes Wort. Lasst uns zusammen aufstehen, ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diese großartige Idee von dir, Gemeinde. Herr, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist und du hast es uns schlicht und einfach vorgemacht. Du hast dir 12 Männer gesucht, so unterschiedlich wie nur was, und hast mit ihnen ein Team gebildet. Und diese Männer haben nach deiner Auferstehung, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, angefangen, diesen Traum von Gemeinde zu leben. Und Gemeinde, die bis heute Bestand hat auf dieser Erde, die bis heute verfolgt wird, hat nicht nur Bestand gehabt, sondern sie hat sich dermaßen weiterentwickelt. Auf der ganzen Erde sind diese Oasen der Liebe zu finden. In den schwierigsten Umständen. Und Herr, ich danke dir, dass du auch hier bist in Bad Säckingen. Ich bitte dich um deinen Segen immer wieder neu, dass wir als Gemeinde das leben, zu dem wir gerufen sind, zum Zämmerhalten. Und Herr, ich danke dir, dass wir berufen sind, das Reich Gottes hinauszutragen in diese Welt. Und zwar nicht nur durch Worte, sondern durch Taten. Und die größte Tat ist die Liebe untereinander, die zuerst damit beginnt, dass wir dich lieben, Gott, von ganzem Herzen und dann unseren Nächsten wie uns selbst. Ich bitte dich um deinen Segen für dieses ganze Haus, für jeden Einzelnen. Möge jeder Einzelne dein Wort mit nach Hause nehmen und entfalten und entwickeln, auch in dieser schwierigen Zeit. Herr, dass wir auf eine andere Art, aber dass wir auch auf diese Art Gemeinschaft haben. Ich danke dir, Herr. Amen. 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 Gott segne euch.